hörst die Episode 23 des Montags gerne aufstehen Podcasts und in dieser Folge habe ich wieder einen spannenden Interviewgast für dich, nämlich die Karapienka. Karapienka ist Senior Coach für Mental Health und Self-Care, zu Deutsch mentale Gesundheit und Selbstfürsorge. Und sie geht in Unternehmen und coacht dort Mitarbeiter und Führungskräfte zu diesem Thema. Sie hat außerdem ein eigenes Institut, nämlich das Inhesa-Institut. Und das Besondere daran ist, dass es die Disziplin Medizin und Coaching miteinander verbindet und dort auch eben eigene Coaches ausbildet. Und weil sie so viel Erfahrung in dem Bereich hatte, habe ich mit ihr über das Thema Gesundheit im Job gesprochen. Ich habe mit ihr über gesunde Selbstfürsorge gesprochen, über Überlastungssyndrome und Burnout und was du dagegen tun kannst, wie du zum Beispiel auch gut mal eine Überlastung bei deiner Führungskraft ansprechen kannst oder auch, wann es Zeit ist, sich professionelle Hilfe zu holen. Also, wenn dich das Thema interessiert, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Es ist ein super spannendes Gespräch geworden. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und herzlich willkommen, liebe Karapienka, zu diesem Interview.
Vielen Dank, Frau Worm.
Das freut mich super, dass Sie zugesagt haben, Frau Pienka. Sie sind ja meine ursprüngliche Ausbilderin mal gewesen. Ich habe mal bei Ihnen eine Ausbildung gemacht. Das finde ich super, dass Sie mich hier auch beim Podcast unterstützen. Und heute ist unser Thema ja gesund arbeiten, Selbstfürsorge. Und da würde ich ganz gerne mal mit etwas einsteigen. Und zwar sagt ja die Wissenschaft, dass lange Arbeitslosigkeit in der Regel krank macht. Und da würde ich jetzt fragen, als erstes mal, wenn ich das umkehre, diesen Gedanken, kann man dann sagen, dass Arbeit per se eigentlich erstmal gesundheitsfördernd ist?
Nee, das kann man wirklich nicht sagen. Also das kann man ungefähr so beantworten wie beim Thema Beziehungen. Also es gibt tatsächlich Beziehungen, die sind nährend und gesund und tun uns gut als soziale Wesen. Und es gibt Beziehungen, die sind toxisch und vergiftend und manipulativ. Und so gibt es das auch tatsächlich zum Thema Arbeit. Also es gibt Arbeit, die beflügelt, die einen Menschen einen Sinn gibt und wo sich ein Mensch auch stärkt. Aber es gibt auch das Gegenteil. Es gibt auch Arbeitskontexte, die nicht zu einem Menschen passen oder umgekehrt. Ein Mensch passt nicht in einen Arbeitskontext. Oder es gibt auch Arbeitsbeziehungen, die auch krank machen. Also nein, leider nicht. Nicht jede Arbeit ist immer gesundheitsfördernd.
Das wäre jetzt auch zu schön gewesen.
Das wäre zu schön gewesen.
Genau. Was braucht es denn, damit Arbeit beflügelnd sein kann, wie Sie das gerade genannt haben?
Also meine Erfahrung in der Arbeit mit Menschen als auch die Forschung ist sich an dem Punkt sehr einig, dass es sehr förderlich ist, wenn ein Mensch einer Arbeit nachgeht, wo er selbst seine Stärken und seine Fähigkeiten im Wesentlichen verwirklichen kann. Mhm. Wir haben ja eine bestimmte Anzahl an Stärken oder wir haben meistens Schwerpunkte. Wir sind entweder vielleicht sachorientiert oder wir sind eher menschenorientiert. Und es ist schon wichtig, dass ich da ungefähr, ich sage immer, 80-20-Regel ist gut. Man muss nicht 100% das machen, was einem so wirklich liegt und wo seine eigenen Stärken liegen. Aber wir wissen tatsächlich aus der Zufriedenheitsforschung, dass wenn Menschen das tun, wo hauptsächlich ihre Stärken und Talente liegen, dann ist das schon mal wirklich die halbe Miete gepaart. Und das ist der Der zweite Aspekt mit dem Thema, dass ich meine Arbeit als sinnvoll und wertvoll erlebe. Und das kann eben jetzt auch individuell sein, dass ich dem Ganzen einen Sinn gebe, oder ich kann mich auch manchmal mit einer Unternehmenskultur entweder wirklich auch im Einklang finden oder eben auch nicht. Dann sind wir wieder in dem Bereich, wo es dann zu einem Wertekonflikt kommt, und das ist dann kippt das Ganze wieder. Aber also eine Arbeit entlang der eigenen Stärken in Verbindung mit den eigenen Werten. Das ist schon mal die halbe Miete.
Ja, okay, das glaube ich sofort, weil das erlebe ich natürlich in meiner Arbeit hier auch immer wieder, dass wenn das nicht stimmt, dass dann Menschen tatsächlich, ja, teilweise eben auch krank werden, ne? Wenn
Ja, und
das
dann
dann nicht
stehen
der Fall.
Sie auch montags nicht gerne auf, ne?
Genau.
Wo wir genau beim Thema sind, dass
Absolut.
einfach nicht weiß, warum oder nur sehr, sehr schleppend mich auf so einen Arbeitsprozess einlassen kann, ne?
Genau. So, wenn wir uns jetzt aber mal die Zahlen angucken, die sprechen ja leider irgendwie eine klare Sprache. So Überlastungssyndrom, Burnout, Depression und so weiter steigt massiv an seit Jahren, ne? Das ist eigentlich nur eine Richtung und zwar nach oben. Welche Faktoren spielen dann da außer denen, das, was Sie gerade genannt haben, schon eine große Rolle?
Tatsächlich ist das Phänomen Burnout oder auch Depression wirklich sehr komplex. Das heißt also, es kann sehr unterschiedliche Ursachen haben und das fachlich multifaktoriell, diese Einflüsse. Was man aber im Wesentlichen sagen kann, ist, dass es meistens eine Verkettung von beruflichen und privaten Schieflagen ist. Es ist nicht ein zu viel an reiner Arbeit in der Regel. Sondern es ist eben wirklich eine Mischung, und das hat ganz viel auch dann damit zu tun, dass ein Mensch für sich vielleicht meistens mal begeistert in einem System anfängt, beruflich oder auch privat, und sich dann irgendetwas verändert, und wo der Mensch aber trotzdem meint, weitermachen zu müssen. Und wo er dann sehr, sehr lange gegen wiederum sein Inneres arbeitet, beruflich oder privat, also seine Bedürfnisse nicht gut spürt oder auch dann tatsächlich sich die Welt schönredet oder eben auch ja einfach wo so bestimmte Dinge in den Blindspot oder in den toten Winkel kommen. Und dann kommt es im Rahmen von ja einer angehenden Depression oder auch einem angehenden Burnout im Grunde zu einer Werteverschiebung. Also man redet sich ja, so wichtig ist mir das ja auch gar nicht mehr, oder da komme ich schon drüber hinweg, Pausen muss ich eh nicht mehr machen und das ziehe ich noch durch. Und das kann dann dazu führen, dass ich das Hamsterrad fängt dann immer schneller an zu laufen. Ich drehe mich immer schneller und drehe dann wie eine Schraube irgendwann durch und verliere den Halt. Und das Gemeine ist tatsächlich, wenn ein bestimmter Punkt überschritten ist, habe ich kein Gefühl mehr zu mir selbst. Dann bin ich depersonalisiert, nennt sich das fachlich. Dann würde ein Mensch auf die Frage, wie geht's dir denn eigentlich wirklich, sagen können, ich weiß es nicht. Und das ist der Punkt, wo dann auch Coaching nicht mehr die richtige Maßnahme ist, wo wir dann auch therapeutische Hilfe oder medizinische Hilfe brauchen. Und das ist tatsächlich ein Prozess. Man spricht in der Fachsprache von 12 Burnout-Phasen. Und tatsächlich, also der Einstieg ist immer eine hohe Motivation, ein Wunsch nach Überengagement. Und dann gibt es irgendwann tatsächlich die Gefahr, dass man sich in diesem Karussell verdreht. Und eben, es ist sowohl beruflich wie privat, können da Schieflagen dann auch sich gegenseitig, sage ich mal, noch befeuern.
Muss denn das, also Sie sagten gerade, das ist meistens eine Verquickung aus privat und beruflichen Aspekten. Muss das so sein oder ist das nur häufig zu beobachten?
Also die Menschen, die ich kennenlerne, die entweder kurz davor sind in einen Burnout, also ich werde aufgesucht, wenn Menschen die Ahnung haben, dass sie da in was reinsteuern, was mittelfristig auf einen wirklichen Burnout hinzuläuft, oder eben Menschen, die schon mal wirklich auch eine solche Phase hinter sich haben und mit denen ich zu tun habe, da tatsächlich kann ich immer feststellen, dass es in der Person sogar im Grunde eine Art Verdrehung gibt, wo sich Menschen selber unter irrsinnige Ansprüche stellen. Und diese Ansprüche haben dann meistens wirklich auf alle Lebensbereiche, auch den Umgang mit sich selbst, Durchhalteparolen, Ansprüche an Perfektionismus. Und also die haben meistens wirklich Auswirkungen in alle Bereiche. Heißt aber nicht, dass das Problem unbedingt dann so stark auch wahrgenommen werden muss in jedem Bereich. Also es gibt schon Leute, die dann vor allen Dingen das in der Arbeit auch besprechen. Aber gerade wenn ich dann in das einsteige im Coaching, wie die Menschen sozusagen mental, emotional ticken, dann gibt es da schon ein Muster, was sich wirklich ja durchzieht. Und zwar in der Person dann angelegt, zu diesem Zeitpunkt, wo man sich reinlegt. Deshalb ist auch meine Beobachtung, reicht es nicht, wenn man einen Menschen, der mal ein Burnout hatte, ihn erholen lässt und dann einfach wieder mit demselben inneren System in das alte Feld steckt, weil meistens dann das Gleiche passiert. So. Mhm. Und also es braucht dann wirklich auch eine Veränderung, die der Mensch dann selber in seinem Mindset vollzieht und wirklich dann Konsequenzen daraus ziehen kann.
Ja, da sprechen Sie ja was Wichtiges an. Also die Überzeugungen oder Denkgewohnheiten, die wir so entwickeln oder übernommen haben, ja auch häufig, ne? Die dann dazu führen, dass wir in so eine Überlastung auch überhaupt erst reinkommen können.
Absolut.
Das meinen Sie auch mit dem Privaten?
Genau.
Okay.
Genau, das meine ich auch mit dem Ganzen, also Privaten, auch in dem, was ich selber für Ansprüche an mich selbst habe, was ich noch alles für Teller in der Luft halten soll, wie so ein Zirkusartist. Es trifft ja bei Burnout, das ist meine Beobachtung, meistens schon wirklich die Gernleister. Also es trifft ja wirklich die grundsätzlich viel Feuer reingeben können und die wirklich meistens sehr motiviert sind. Es trifft ja nicht diejenigen, die sowieso irgendwie sehr wohltemperiert mit allem umgehen. Und und irgendwann gibt es dann einfach diese Selbstbefeuerungsdynamik, und die hat was damit zu tun, dass man mit sich selbst meistens, sage ich mal, nicht gewohnt ist, auch mal Grenzen wahrzunehmen und ernst zu nehmen, dass man es mit dem Selbstbild auch nicht so gut in Einklang bringt.
Ja, genau. Das tritt ja auch häufig auf in so sozialen Berufen, ne? Da ist das, glaube ich, relativ weit verbreitet, weil natürlich auch so dieses, ich nenne das jetzt mal so in Anführungsstrichen, so Helfersyndrom, da vielleicht auch weit verbreitet ist und vielleicht auch gerne gefördert wird, so, ne, weil das so ein System ist. Gibt es das auch in anderen Bereichen häufig oder tritt das in vielen oder in allen Bereichen auf, oder wie nehmen Sie das wahr?
Wirklich Menschen aus den unterschiedlichsten Branchen. Ich persönlich habe den Schwerpunkt ja in der Industrie. Ich habe sehr viele Managerinnen und Manager aus Sandwich-Positionen. Das ist so der Klassiker im Grunde. Ja. Die haben dann auch meistens noch sehr viel Familienarbeit, also Kinder zu Hause zu betreuen, und die Eltern fangen schon an, vielleicht die ersten Pflegebedürftigkeiten zu haben. Das heißt, es gibt also, dass man einerseits beruflich auch wirklich noch in der Phase ist, wo man echt sehr, sehr, sehr viel zu handeln hat, und privat dann. Und das ist genau wieder die gefährliche Mischung, die ich dann auch sehr, sehr häufig erlebe, ne? Wo man den Eindruck hat, ja, aber ich kann doch gar nicht jetzt mich um mich selbst kümmern, ne? Hab doch gar keine Zeit dazu.
Geht nicht.
Die Aufgaben sind so drängend und die Kinder und die Eltern wollen auch mal besucht werden. Ja, und dann geht's schon wieder los, ne? Mit dem, wann bin ich denn mal dran? Ne?
Ja. Da kommen wir schon zum nächsten Punkt, so dieser Aspekt der Arbeitsverdichtung, den wir, glaube ich, alle irgendwie haben, und ich glaube, da wird sich auch nicht wieder zurückdrehen lassen, sondern das ist ja irgendwie ein Trend unserer Zeit, ne? Komplexität nimmt zu, Stichwort VUCA-Welt, also volatil, uncertain, also unsicher, was ist das andere, komplex und mehrdeutig, ne? Ja. Genau. Also das wird ja eher zunehmen. So, hat das auch was mit gesund arbeiten zu tun und psychischen Belastungen?
Definitiv. Und ich würde an der Stelle gerne etwas einbringen. Also so, es gibt einen sehr viel zitierten Vater, der Salutogenese heißt dieser Ansatz. Das ist der Ansatz, der danach zum ersten Mal gefragt hat, was hält Menschen gesund? Das ist ein Soziologe gewesen, amerikanisch-israelischer Herkunft, Aaron Antonovsky. Und er hat tatsächlich Faktoren entwickelt, die ja Gesundheit entweder stabil halten oder eben Gesundheit gefährden. Und er definiert drei Begriffe. Das eine ist die Verstehbarkeit, also verstehe ich, was um mich herum passiert, und verstehe ich meine Aufgabe, bleiben wir mal im Arbeitskontext. Mhm. Das ist ja Thema VUCA World schon mal nicht ganz so simpel, weil wir in so komplexen Zusammenhängen arbeiten, dass es gar nicht mehr so leicht ist, überhaupt meinen Beitrag wirklich zu verstehen. Mhm. Und insofern ja, die zunehmende Komplexität ist eine Aufforderung von Menschen, sich selbst an der Stelle auch, sage ich mal, eine Verstehbarkeit zu ermöglichen oder auch der Appell an Führung, die Verstehbarkeit zu ermöglichen, also Klarheit zu geben, Informationen zu geben, Kontexte aufzumachen, damit eben dieser Teil erfüllt ist. Dann gibt es noch einen zweiten Aspekt von Antonowski, der sagt, es geht um Handhabbarkeit. Wir Coaches würden vielleicht das Selbstwirksamkeit nennen. Also habe ich das Gefühl, dass ich einen Beitrag leisten kann, dass ich einen Einfluss habe auf die Dinge, dass ich ja gestalten kann. Und auch das ist etwas, wo ich sehr zu appelliere in meinen Coachings oder auch in den Veranstaltungen Unternehmen, hier wirklich Menschen zunehmend auch ein Bewusstsein dafür zu bewirken, dass sie sich selbst, sage ich mal, selbstwirksamer einbringen. Also nicht so sehr darauf warten, was wollen andere von mir, also im klassischen Führungsverständnis, sondern sich diese Gestaltung auch aktiv nehmen. Das bringt einen raus aus der Reaktivität, das Reaktion und bringt einen in eine handelnde Rolle. So klein wie die Handlung ist, aber umso mehr ich selbstwirksam beeinflussen kann, umso stärker fühle ich mich. Also wenn ich die Sachen verstehe, wenn ich sie gestalten kann, ist das gesundheitsfördernd. Und jetzt kommt sozusagen der wichtigste Punkt von Antonowski, das ist die Sinnhaftigkeit. Er sagt, wenn Menschen einen Sinn empfinden können oder einen Sinn reinlegen können in etwas, dann bleiben sie bei der Sache, dann bleiben sie sozusagen gesund. Und das können wir natürlich, finde ich, sehr gut auch wieder in den Arbeitsalltag übertragen. Empfinde ich meinen Beitrag oder auch mein Unternehmen als sinnstiftend? Und ja, das kann natürlich jeder nur für sich beantworten. Das kann auch mal vielleicht projektweise, kann es ja nicht so sinnvoll sein, aber ich sage mal, on the long run, es ist der stärkste Treiber. Also die Verstehbarkeit muss nicht da sein, die Handarbeit kann auch mal reduziert sein, aber wenn ich trotzdem einen Sinn in dem sehe, kann ich meine Kräfte mobilisieren.
Okay.
Genau.
Okay, gut. Was ist denn jetzt, Sie arbeiten ja, haben Sie gerade gesagt, viel so mit Führungskräften aus der Industrie. Da wird ja wahrscheinlich das Thema Homeoffice auch ein Thema sein. Was ist denn so mit dem Thema immer mehr Flexibilität von Arbeitnehmern zu erwarten? Ja, tatsächlich auch, ne? Es wird ja auch von Unternehmensseite da immer mehr auch erwartet, ständige Erreichbarkeit vielleicht so auch das Thema, ne? Also die Anforderung an die Flexibilität der Arbeitnehmer steigt, glaube ich, stark an. Hat das auch Auswirkungen auf unsere mentale Gesundheit?
Also ganz bestimmt hat das Auswirkungen. Mein Menschenbild ist, dass wir als Menschen sehr flexibel grundsätzlich sind. Wir sind als Spezies extrem anpassungsfähig, gerade wir Menschen. Also nehmen wir mal gerne das Beispiel, dass wir also uns unwesentlich von zum Beispiel unserer Gehirnstruktur von der Steinzeit unterscheiden. Und wir sind sozusagen neuronal genauso gut mit den Steinzeitmodalitäten klargekommen, wie dass wir hier vom Bildschirm sitzen in der globalen Zeit mit hoher Digitalisierung. Das heißt also, eigentlich ist unsere Hardware relativ gleich geblieben und wir sind anpassungsfähig. Ich bin ein großer Freund davon, zu glauben, dass wir sehr viel flexibler sind, als wir glauben. Aber und jetzt ist natürlich trotzdem der Punkt, und den will ich auch jetzt hier nicht bagatellisieren, dass wir immer gucken müssen, wie können wir den Menschen trotzdem Sicherheit stiften. Also um auch wirklich als Arbeitnehmer muss ich auch mich sicher fühlen. Und wir wissen, psychologische Sicherheit ist wirklich ganz wichtig. Und in diesem Rahmen tatsächlich sollte sich gesunde Arbeit aufhalten, dass ich mich schon sicher fühlen kann von bestimmten Rahmenbedingungen. Aber wir
Kann das
leben,
sein?
bitte,
Was kann das sein?
dass zum Beispiel mein Team oder das Absprachen transparent und klar sind. Oder dass ich als Führungskraft auch wirklich sage, okay, an der und der Stelle bin ich mir noch nicht sicher, ob das so bleibt. Dann kann ich mich einstellen darauf, dass sich nochmal was verändert. Aber schwierig ist zu sagen, also geht in die Richtung, das ist das Einzige, was zählt. Und morgen sage ich, habe ich gestern irgendwas gesagt, dass es in die Richtung geht. Also wenn ich tatsächlich für große Verwirrung sorge, weil ich eben sehr widersprüchliche Dinge innerhalb von kurzer Zeit sage. So zum Beispiel. Das wäre.
Also das Thema Verlässlichkeit und Transparenz muss da auf jeden Fall gegeben sein, damit wir diese flexible Haltung auch gut einnehmen können.
Absolut, absolut. Und in dem Rahmen, in dem ich auch zum Beispiel Prozesse und Strukturen definieren kann, wenn ich weiß, dass bestimmte Abläufe auch definitiv so bleiben können, dann sollte ich das auch durchaus vorgeben. Aber man muss eben, also weshalb werden die Ansprüche an Flexibilität immer höher? Weil wir eben tatsächlich in einer Welt leben, die eben aufgrund von verschiedenen Faktoren auch immer mehr Geschwindigkeit und Flexibilität in Anführungsstrichen verlangt.
Ja.
Und insofern, wir sind ja auch mit dem Thema Self-Care hier unterwegs. Für mich ist der entscheidende Punkt, dass ich mich einerseits von meinem Mindset her auch wirklich auf möglichst viel Flexibilität, gesunde Flexibilität auch einstellen kann als Mensch, dass ich aber auch ernst nehme, wenn ich wirklich an Grenzen komme. Und hier ist es tatsächlich natürlich jetzt ein entscheidender Punkt, gut hinzuspüren. Wann ist es auch mal wichtig zu sagen, jetzt ist mal eine Grenze. Jetzt hier kann ich gerade nicht mitgehen mit diesem Anspruch. Und hier muss ich mal auch vielleicht mit meiner Führungskraft ein Gespräch führen, dass ich diese Offenheit gerade nicht bieten kann, die von mir verlangt wird. Oder dieses Projekt noch oder diese Arbeitszeit noch, das Wochenende noch dranhängen oder whatever. Dass ich da jeden auch nur ermuntern kann, wirklich im guten Kontakt zu bleiben zu sich. Und dann auch die entsprechende Kommunikation zu suchen.
Ja, da sprechen Sie was an, was für viele, glaube ich, extrem schwierig ist.
Absolut.
Ne, dieses Gespräch zu suchen, glaube ich, das stellt ja für viele auch eine große Hürde dar. Was kann ich denn da als Einzelner tun, wenn ich eine Führungskraft vielleicht auch vor meiner Nase habe, die oder der, ja, ich sag mal, vielleicht so ein bisschen so ein Rennpferd ist und gar nicht unbedingt da so einen großen Fokus drauf legt. Was kann ich da als einzelner Arbeitnehmer tun in so einem Moment? Wie kann ich das gut ansprechen?
Ja, also wichtige Empfehlung von meiner Seite, einen guten Zeitpunkt zu wählen für ein solches Gespräch. Was meine ich damit? Erstens, dass man nicht zu lange wartet mit einem Gespräch, wo man mal über Nein sagen und Abgrenzung spricht, weil wenn ich zu lange eine Emotion runterdrücken muss und zu lange über meine Grenzen gehe, dann bin ich so gereizt, weil ich ja nervlich schon blank liege, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einem klaren und relativ ruhigen Ton meine Sachen vorbringen kann, minimiere ich. Also sprich, lieber früher ansprechen, als wenn man schon kurz vorm Durchdrehen ist, weil dann verliert man eben einfach die Kontenance und das wäre nicht unbedingt Sinn der Sache. Also das heißt, da die Wahl des Zeitpunktes, wenn mir klar ist, ich muss hier auch in Selbstschutz, aus Selbstschutzgründen mal etwas tatsächlich begrenzen oder was einfordern, das relativ zeitnah zu tun, sich gut vorzubereiten auf das Gespräch. Klare Ich-Botschaften und eben auch vom Zeitpunkt des Meetings her, sich möglichst einen Rahmen auszusuchen, wo auch ein bisschen Ruhe dafür da ist. Also das ist kein Tür- und Angel-Thema, sondern es muss auch keine ganze Stunde sein. Aber meine Empfehlung ist dann wirklich mal mindestens, wenn die Zeit auch knapp ist, mal eine Viertelstunde einen Meetingtermin sich zu wünschen mit dem Vorgesetzten, dass man in Ruhe seine Punkte vortragen kann, auch anhand von Beispielen und auch klar zu machen, wo man da gerade steht mit seiner Grenze.
Okay, ich gehe jetzt mal davon aus, dass also das wird terminiert, das heißt, der Termin ist gemacht, das ist nicht zwischen Tür und Angel. Und wenn ich dann da sitze und vielleicht so einen halbstündigen Gesprächstermin dann auch ergattern konnte bei meiner Führungskraft, wie konkret mache ich das? Also wie konkret spreche ich dieses Thema der Überlastung dann auch an? Weil das ist ja tatsächlich auch immer so ein bisschen so eine Gratwanderung, ne? Mache ich es vielleicht zu doll, falle ich bei der nächsten Beförderung vielleicht hinten runter, muss vielleicht auch eine Kündigung befürchten? Das sind ja alles so Dinge, die vielleicht auch in den Köpfen der Menschen dann da sind. Wie mache ich es konkret? Versuchen Sie da mal.
Also erstmal tatsächlich nochmal kurz vorneweg. Natürlich, denke ich, hat man das ja auch, oder so, das wäre meine Empfehlung, es gut auch abzuwägen, ne? Also wegen mal einem kurzen Moment, wo man irgendwie gerade in einem Stressmoment ist, wird man sicherlich nicht so ein Gespräch suchen wollen. Also davon gehe ich mal nicht aus, sondern ich in meinem Szenario für ein Gespräch stelle ich mir jetzt einen Menschen vor, der sowieso grundsätzlich sehr motiviert und engagiert arbeitet, der sich schon viel eingebracht hat, der auch viele Projekte auch wissentlich von der Führungskraft her handelt oder abschließt oder in der Luft hält. Das heißt, also ich gehe von einem Setting aus, wo das eigentlich beiden im Raum schon klar ist, dass das jetzt hier nicht darum geht, irgendwie ja, ein lazy Ding draufzulegen. Ja, also so. Das heißt, wenn wir uns das Setting stelle ich mir jetzt mal vor, dann tatsächlich finde ich einen Gesprächseinstieg wirklich gut, wo man sagt, Herr Müller, Herr Mayer, Markus, Maria, ich habe mir jetzt lange überlegt, das Gespräch zu suchen, aber ich sehe es gerade als echt notwendig für mich an. Ich möchte transparent ansprechen, dass ich an der und der Stelle gerade mit einem Projekt zum Beispiel an meine Grenzen komme. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass mich das jetzt wirklich überfordern würde von meiner Leistungsfähigkeit, von meiner Kraft. Und ich mache mir an der Stelle jetzt Sorgen. Und ich möchte, bevor ich jetzt vielleicht auch nach ernsthafter in Schwierigkeiten komme, möchte ich gerne ansprechen, wie wir das lösen können. Also ich muss auch nicht gleich sagen, nimm mir das weg oder nehmen Sie mir das weg, sondern einfach erstmal auch klar benennen, ohne Vorwurf, dass es einem nicht gut gerade geht.
Okay. Und so wie Sie es gemacht haben, haben Sie das Wort Burnout ja auch überhaupt nicht in den Mund genommen, sondern einfach darauf hingewiesen, dass dass einfach die Grenze erreicht ist und dass es so nicht weitergehen kann und dass es dafür eine Lösung jetzt braucht, ne?
Genau. Und an der Stelle kann es jetzt in alle möglichen Richtungen Lösungen geben. Und wie weit fortgeschritten auch jemand ist zum Thema Burnout-Phasen, das ist ja jetzt auch noch mal sehr, sehr offen. Das heißt, hier kann ja auch tatsächlich mal dass ein Projekt delegiert wird an jemand anderen oder dass jemand mal konsequent für eine Zeit auch wirklich zu einer definierten Zeit nach Hause geht oder dass vielleicht auch mal eine Urlaubsphase konkret jetzt dazwischen geschaltet wird. Oder vielleicht auch ein Health Coaching noch parallel irgendwie empfohlen wird, bis hin dann auch, dass man wirklich sagt, okay, es muss hier mal wirklich ein Break rein, also ein längerer Break. Aber das wäre ja schon eine extreme Stufe, ne? Meine Empfehlung ist ja lieber wirklich rechtzeitig, wenn jemand
Präventiv.
ernsthaft fühlt, dass er an eine Grenze kommt, hier lieber für eine Entlastung im Tagesgeschäft zu sorgen.
Und was kann ich dann als Einzelner, als Einzelne dafür präventiv tun, um wirklich eine gesunde Selbstfürsorge auch zu entwickeln? Was gibt es da für Ideen?
Was gibt es da für Ideen? Ich würde da gerne zwei Sachen nochmal also unterscheiden. Das eine ist wirklich eine mittelfristige Strategie, die ich aber jedem Menschen wirklich sehr empfehlen kann. Das ist nämlich sein Lebens- und Arbeitskonzept nach den eigenen Bedürfnissen aufzubauen. Also ich hatte ja ganz am Anfang auch schon mal gesagt, so Stärken, Fähigkeiten, Talente. Also habe ich die in meinem Beruf wirklich drin oder gehe ich da eigentlich als Introvertierter, bin ich im Kundendienst und muss jeden Tag irgendwie was machen, was gegen meinen Strich geht. Das heißt also, die mittelfristige Empfehlung ist, sein Leben wirklich ganz gut immer wieder zu durchforsten. Bin ich mit dem im Reinen möglichst, was meine Bedürfnisse angeht? Lebe ich das Leben, wo ich nicht permanent fliehen muss? Für mich ist eigentlich der wichtigste Aspekt von Selfcare, dass ich ein Leben lebe, wo ich mich ganz grundsätzlich richtig fühle und mich nicht rausbeamen muss. So, das ist die wichtigste Empfehlung. Jetzt ist es aber ja trotzdem so, selbst wenn ich in so einem Leben bin, dass ich trotzdem auch Stressphasen empfinden kann. Und hier finde ich, macht es sehr viel Sinn, sich einen Schubladenschrank, wie so einen Apothekerschrank, aufzubauen, wo dann wirklich richtige kleine Selfcare-Strategien drin sind. Das kann eine Meditationstechnik sein. Das kann eine Sportart sein, wo man weiß, wenn ich die mache, ob das Yoga, Pilates oder Laufen oder Tennis ist oder Surfen oder irgendetwas, also eben im Raum Bewegung. Das kann eine Atemtechnik sein. Das kann ein Musikstück sein. Das kann Tanzen im eigenen Wohnzimmer sein. Also, dass ich mir, das ist mein Apothekerschrank, für jegliche Zeiten, die ich zur Verfügung habe, von einem 5-Minüter über ein Wochenende, mir Vorstellungen mache, was bringt mich am besten in meine Kraft. Und das ist wirklich hochindividuell. Das ist für den einen eben Yoga, für den anderen ist Yoga um Gottes Willen. Das heißt, also hier gibt es kein Pauschalding. Und wenn noch so viele Leute sagen, das ist aber gut und gesund, würde ich jetzt auch als Health Coach sagen, nein, wenn ich das widerwillig tue, ich kann in einer Badewanne liegen und total angestrengt sein und mein Baden sei entspannt. Und das empfehle ich also nicht zu meinen, es gäbe hier irgendwelche Gesetze, an die ich mich halten muss. Ich muss als, als, weiß ich nicht, als entspannte Frau muss ich nicht zwingend in die Badewanne. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wenn ich ja für mich was entwickle. Ja.
Ja, das finde ich ein tolles Bild mit dem Apothekerschränkchen. Schublade auf, Schublade zu, finde ich super. Haben Sie auch so eins?
Ja, ich
Ja.
weiß, wenn ich 5 Minuten Zeit habe, was mir gut tut, dann ist es nämlich die Tasse Kaffee, wirklich in einer relativ ruhigen Umgebung, also je nachdem, wo ich dann bin. Für mich ist Ruhe eine starke Ressource und die kann ich mir auch mal eben für ein paar Minuten gönnen. Das ist für mich wichtig. Insofern, ja, und ich habe aber auch, weiß ich nicht, ein Tenniswochenende, wenn man jetzt wieder spielen kann, einen ganz bestimmten Tennis-Workshop, wo ich weiß, wenn ich dahin bin, dann vergesse ich Raum und Zeit und bin im Flow und tanke wieder auf. Die Natur ist für mich persönlich auch sehr wichtig, tatsächlich in kürzeren, in kleinen halbstündigen Waldspaziergang, wie eben auch in alpinen Wanderungen, wenn man dann wieder reisen kann. Ja, also insofern mein Apothekerschrank ist schon gut gefüllt, also ich weiß relativ gut, was mir gut tut. Und das gehört aber auch dazu, auch immer mal wieder Neues auszuprobieren. Also das ist meine Empfehlung, weil wir verändern uns ja auch permanent, rein körperlich sind wir ewig in einem Transformationsprozess. Insofern empfehle ich auch nicht immer nur das zu machen, was man schon kennt, sondern immer mal auch sich von der eigenen Intuition leiten zu lassen. Oh, wo hätte ich denn jetzt mal Lust, mich auszuprobieren? Denn das tut der Seele, Thema Mental Health, sehr, sehr gut. Auch wenn es dann vielleicht einem nicht gefällt, aber dann weiß man es wenigstens.
Ja, total. Finde ich auch total wichtig. Also ich habe heute Morgen auch noch ein anderes Interview geführt mit einer ehemaligen Coachie, die tatsächlich so viel ausprobiert hat. Das finde ich total großartig und wichtig. Und das ist, glaube ich, nicht nur in dem Bereich, sondern allgemein super wichtig, ne?
Es bringt einen in guten Kontakt zu einem selbst. Ich nenne das gern Sensorship, also ein zartes Gefühl zu den eigenen Bedürfnissen. Und das kann man nur über die Erfahrung. Das kann man nicht theoretisch. Ich zum Beispiel hatte auf einmal die Idee, dass mir Windsurfen total gut gefallen würde. Und ich bin nicht am Meer groß geworden. Und ich habe dann so einen Kurs gemacht. Und mir war dann schon am Strand stehend, als der Wind in dieses Segel reinging und ich wäre fast umgefallen, bin das auch mehrfach, habe ich gemerkt, nee, das war zwar eine Idee. Ich gucke denen auch wahnsinnig gerne zu, aber für mich ist es dann doch nicht das richtige Element. Und das hätte ich also in der reinen Theorie mir nicht vorstellen können. Also insofern Ermunterung, es wirklich einfach da
Das zu
ran
probieren. Ja,
einzuschnuppern.
genau. Ja, schade, sonst hätte ich Sie jetzt hier mal zum Windsurfen nach Kiel eingeladen.
Komm gern zum Gucken. Ich komme gern zum Gucken.
Genau, ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Sie haben vorhin ja von Mental Health gesprochen. So, und also diese schlechten, ich nenne es jetzt mal schlechte Denkgewohnheiten oder schlecht in Anführungsstrichen, also nicht hilfreiche, dysfunktionale Überzeugung. Wie kann ich denn da mich so verändern, dass das Thema Selbstfürsorge irgendwie ein gutes wird für mich?
Also wenn ich wirklich, sage ich jetzt mal, wirklich merke, dass ich da einen großen Hang zu habe, dysfunktional zu sein. Und woran zeigt sich das zum Beispiel? Also die ausgewiesenste Form ist wirklich der Zynismus, ne? Also ist das Dysfunktionalste, also eine Abspaltung tatsächlich von wirklichen Bedürfnissen und Gefühlen äußert sich tatsächlich ganz praktisch in einer zynischen Welthaltung. Das ist jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich in so ein Extrem denke, dann empfehle ich wirklich die Unterstützung durch einen Coach, weil die eigenen Irrungen und Wirrungen und Blindspots wirklich auszuleuchten, halte ich im Selbstcoaching für eine Überforderung. Also tatsächlich, wer das an sich feststellt, da echte Empfehlung, und das ist auch keine jahrelange Geschichte. Coaching ist ja was, wo man sich ein paar Sitzungen trifft und je nachdem, was man so umstellt, auch dann ist es ein Prozess. Aber eine echte Empfehlung, professionelle Coaches aufzusuchen. Und da lernt man auch, finde ich, bei Coaches für sich selbst dann auch ein Handwerkszeug der Selbstregulation. Aber für denjenigen, der jetzt nicht den Weg ins Coaching wählt, da wäre jetzt ganz grundsätzlich eine Empfehlung vielleicht, sich mit dem ganzen Thema Mindset zu beschäftigen. Es gibt einen großen Diskurs zum Thema Fixed Mindset versus Growth Mindset. Unter diesen Stichworten Growth Mindset kann man gerade sich sehr viele auch Tutorials, Bücher angucken. Und hier gibt es auch sehr viele Beispiele, wie man sein Denken in eine offene, neugierige, sage ich mal, Haltung entwickeln kann. Und das wäre vielleicht jetzt so ein konkreter Tipp, sich mit diesem Thema dann erstmal auch als in Lektüre oder auch TED-Talks anzuschauen und mal kurz zu gucken, wie weit man auch da kommt. Also vielleicht, wenn man also ein guter Autodidakt ist, vielleicht hilft das schon mal sehr.
Um auch überhaupt das wahrzunehmen. Ne? Was haben Sie da vielleicht einen Lesetipp zum Thema Growth Mindset?
Also was ich sehr gerne mag als Buch, ist das Buch von Carol Dweck, Das dynamische Selbst. Das finde ich tatsächlich an der Stelle sehr erhellend. Das ist jetzt das, was mir da am stärksten zu einfällt. Ansonsten würde ich dann wirklich auch unter dem Stichwort Growth Mindset mal googeln, was da auch so an TED Talks angeboten wird.
Okay.
Tolle Sachen.
Ja, bestimmt, genau. Okay, gut. Dann finde ich nochmal ganz wichtig auch, woran erkenne ich dann, dass ich tatsächlich, wenn ich jetzt in so einem schlechten Zustand bin, woran erkenne ich, dass ich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollte? Also wo ist die Grenze so zwischen dem, was ich vielleicht selber noch regeln kann, vielleicht auch mit Hilfe eines Coachings, ne? Und aber wo ist die Grenze, wo ich sagen muss, okay, hier muss ich mir medizinische Hilfe vielleicht auch in Form einer Psychotherapie oder sowas einholen?
Ja, also tatsächlich in dieser Grauphase, wo es eben noch unklar ist, ist die direkte Empfehlung, zu einem Coach zu gehen. Die Coaches sind auch ausgebildet, dann auch haben einen geschärften Blick, wann es dann auch nicht mehr coachable ist. Insofern für die ganzen 50 Shades of Grey des Unwohlseins Empfehlung, wirklich sich einen Coach zu gönnen. Wann ein Coach schon nicht mehr reicht, ist, wenn man wirklich in einem Zustand ist, ich sage mal gerne, wenn man länger als 3 Monate, das ist jetzt aber auch nur eine Richtlinie, länger als 3 Monate in einem Zustand ist, der weit über eine Motivationslosigkeit, also wenn man entweder Schmerzen hat, die auch durch keinen Arzt irgendwie bestätigt sind, das können Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Schmerzen jeglicher Art sein, die sich diagnostisch sonst nicht abbilden, wo es also keinen Grund für gibt. Und auch tatsächlich, wenn man das Gefühl hat, einer inneren Leere, einer Frustration, die wirklich über, also ein deutliches Maß an Leiden beinhaltet. Dieses deutliche Maß kann natürlich wieder nur jeder selbst für sich entscheiden, wann ist ein deutliches Maß. Aber tatsächlich auch wieder, ich erlebe es oft, dass Menschen anfangen, auch zum Beispiel mit ihren Liebsten wirklich aggressiv oder schlecht umzugehen. Also wenn man anfängt, das eigene Umfeld, was einem eigentlich lieb ist, schlecht zu behandeln, dann wären zum Beispiel, das wäre ein deutliches Signal, dass man hier jetzt wirklich auch nicht nur mit Coaching, sondern auch mit psychotherapeutischer oder auch medizinischer Hilfe mal nachschauen kann, ob vielleicht die Verstressung, was ist ja dann passiert, dann ist tatsächlich der Stresspegel des Menschen so hoch, dass er nicht mehr runterfahren kann. Das ist eben, wenn wir zu wenig für Regeneration sorgen, dann dieses Hamsterrad ist auch körperlicher eben, dann können Menschen auch nicht mehr abschalten, deshalb schlafen sie dann auch nicht mehr, weil sie von ihrem Hormonspiegel auch nicht mehr runterkommen können. Und hier kann dann nur noch der Mediziner auch wirklich erstmal helfen.
Okay. Ja. Wollen wir nicht hoffen, dass das bei vielen so ist, aber das ist natürlich immer eine Frage, die immer wieder aufkommt, ne? Brauche ich da
Ja.
jetzt medizinische Unterstützung? Wo ist da die Grenze zwischen Coaching und Therapie?
Absolut.
Genau. So. Ja, dann habe ich tatsächlich noch eine Abschlussfrage an Sie. Und zwar frage ich das alle meine Interviewgäste.
Ja.
Welche drei Kriterien brauchen Sie denn, um Ihren Job einen guten Job nennen zu können? Also was sind so Ihre Top 3? Ich nehme
Ja,
an, dass das Thema Talente oder irgendwie sowas, was Sie vorhin schon gesagt haben, da irgendwie drin vorkommt.
man könnte es so sagen, ja, auf jeden Fall. Also das würde ich schon sagen, dass ich das auch wirklich wichtig finde, das zu leben, was mir liegt oder wo ich, was ich ganz gut kann, hoffentlich, und auch gerne tue in der
Ja.
Kombination. Weil es
Ja.
gibt auch Menschen, die können Dinge gut und machen sie nicht gerne. Ich würde das gerne beim Thema organisieren. Ich kann so gut organisieren, deshalb muss ich permanent organisieren, aber es steht mir eigentlich hier. Also insofern ja, das tatsächlich. Was für mich auch tatsächlich auch eine persönliche Motivation ist, ist in guten Kooperationen zu arbeiten. Ich liebe es, sich die Bälle zuzuspielen mit Menschen, mit denen ich mich fachlich und menschlich gut verstehe. Das beflügelt mich enorm. Und damit ich das gut kann, ist, glaube ich, Nummer drei, würde ich sagen, Integrität ist für mich ein hoher Wert. Ich selber habe den Wert, dass ich gerne das lebe, was ich auch erzähle. Oder was ich, also ich möchte gerne eine Kongruenz von Wort und Tat. Und in der Kombination sozusagen, wenn ich mich in einem Umfeld begebe, was dann auch mit Verlässlichkeit und Integrität zu tun hat und ich dann meine Stärken lebe, dann ist Bingo. Dann erlebe ich das als zutiefst befriedigend und auch sinnvoll dann.
Ja, das kann man ja auch bei Ihnen total sehen. Also Sie strahlen ja auch total und leben das, glaube ich, auch extrem, was Sie da gerade erzählen. Das ist wunderbar. Genau. So, wenn jetzt jemand, der da oder die da draußen zugehört hat, mit Ihnen in Kontakt kommen möchte, weil sie vielleicht ein Coaching machen möchte oder auch eine Ausbildung, Sie bilden ja auch Mental Health Coaches aus. Wie kann man denn mit Ihnen in Kontakt kommen?
Ja, also wir haben als Institut haben wir eine Website. Die Website heißt inhesa.de. IN wie Individualität, HE wie Health und SA wie Self-Awareness.
Ah, da kommt
Also
das her. Ich habe mich schon gefragt, wofür das steht. Ja, okay.
www.inhesa.de. Und hier gibt es auch viele Informationen rund um die Coaching-Ausbildungen, die wir als Institut anbieten, die eben sich aus Medizin und Coaching zusammensetzen. Und natürlich auch Angebote für Coachings und auch für Unternehmen, weil wir Mental Health-Programme auch anbieten für Unternehmen. Und da ist wahrscheinlich der einfachste Weg dann über diese Website, da gibt es auch ein Kontaktformular, dann Kontakt zu uns, zu mir gerne aufzunehmen. Und dann kann man sich in einem persönlichen Gespräch mal kennenlernen und gucken, was man zusammen sozusagen auf die Straße bringen will. Genau.
Ja, super. Was muss ich da mitbringen, um so ein Mental Health Coach Programm mitzumachen, also eine Ausbildung mitzumachen?
Also wir haben unterschiedliche Coaching-Ausbildungsangebote. Also tatsächlich gibt es eine Basisausbildung, da braucht es ein paar Jahre Berufserfahrung, da braucht es eine kommunikative, flexible Persönlichkeit mit einem starken Interesse für Menschen und für das Thema Coaching und in dem Fall jetzt auch für Medizin. Das nennt sich dann Life Health Coach, die Ausbildung zum Life Health Coach. Wir haben auch eine Ausbildung, die zum Business Coach befähigt, also wenn man im Unternehmens- und Arbeitskontext arbeiten will. Und dann gibt es fortgeschrittenen Ausbildungen und da braucht man dann die Grundausbildung und kann dann eben sich mit sehr vielen vertiefenden Themen auseinandersetzen. Eben Health and Self-Care Experte nennt sich das. Hier lernt man dann sehr viel Tiefenwissen, eben auch in diese Blindspots, von denen ich eben gesprochen habe, rein zu coachen und eben Kompensationen zu erkennen bei Klienten. Also das ist dann die fortgeschrittenen Ausbildung. Genau.
Spannend, super. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch,
Gerne.
für das ganze Wissen, was Sie hier geteilt haben und Ihre Erfahrung. Und das war sehr, sehr inspirierend und auch für mich immer wieder toll, an diesem ganzen Wissen auch teilzuhaben. Vielen
Vielen, vielen
Dank.
Dank, Frau Worm. Es war mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen
Super.
über dieses Thema zu sprechen. Und ja, ich wünsche Ihnen und den Zuhörern auch wirklich, dass Sie für sich selbst einen guten Weg auch gehen und gut für sich sorgen auf allen Ebenen.
Ja, wundervolles Schlusswort. Das lasse ich jetzt einfach so stehen. Vielen Dank.
Danke.
Ja, wow. Ich fand, das war ein super informatives, spannendes, inspirierendes Gespräch mit der Karapienka. Da war wirklich viel, viel drin. Und mir hat besonders gefallen dieser Aspekt mit dem Apothekerschränkchen. Das glaube ich, das werde ich mir jetzt auch erstmal bauen und zusammenpacken und dann mal gucken, was da noch so rein kann. Das finde ich ein wunderbares Bild, was ich, glaube ich, in den Köpfen auch gut festsetzen kann. Ja, das fand ich super. Und wenn du sagst, ja, das hat mir auch super gefallen, dann drück doch jetzt den Abonnieren- oder Folgen-Knopf auf Spotify oder auf iTunes, das Abonnieren, damit du auch die nächste Folge nicht wieder verpassen wirst. In der nächsten Folge geht es nämlich darum, wann ich eine Unzufriedenheit anspreche, wann ein guter Zeitpunkt dafür ist und wie du das machen kannst. Und da würde ich mich riesig freuen, wenn du da wieder einschaltest. Für heute danke ich dir für deine Zeit, für dein Gehör. Wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle Woche mit viel Inspiration, mit viel Selbstfürsorge natürlich. Gesund arbeiten ist wichtig, hast du heute gelernt. Und das wünsche ich dir natürlich auch von Herzen und sage bis nächsten Sonntag. Ciao, ciao, deine Anja.